größer, du bist stärker, du bist mächtiger. Und wir danken dir für das, wir als deine Kinder dich anbeten und dir dienen dürfen. Und Herr, in deiner Gegenwart, in deiner Begegnung, da veränderst du uns, da erneuerst du uns, da sprichst du zu uns. Und Herr, ich bitte, dass du jetzt sprichst durch dein Wort, dass du unser Herzen öffnest, unsere Augen, unsere Ohren, unseren Verstand für das, was du uns sagen möchtest. Amen.
Jetzt war ich fast überrascht. Ich hätte euch noch ein bisschen zuhören können. Und habe nur gedacht, eigentlich ist es toll, was wir singen da. Wir singen von diesem Gott, der unglaublich ist, der so groß ist und unberechenbar. Wunderbar. Ich habe in der letzter Zeit sehr viel im Alten Testament Bibel gelesen. Das macht man ja eigentlich als Pastor, ne? So sollte man auf jeden Fall. Und da bin ich durch die Bücher im Alten Testament so durch und habe da einige Bibelstellen gelesen und da bin ich über die eine oder andere Bibelstelle doch etwas gestolpert. Unter anderem über die Bibelstelle, wo der David vor Saul fliehen muss. Der David hat gerade die Tochter vom Saul geehelicht und der ist nicht gerade gut auf ihn zu sprechen. Und der David muss fliehen und die Michal, die macht eine ganz interessante Finte, die nimmt einen Götzen, tut die ins Bett, macht ein paar Ziegenhaare drauf und sagt, der ist krank. Und währenddessen kann der David fliehen und irgendwann kommen die Häscher und schauen mal ein bisschen genauer nach, wer denn da rumliegt. Und dann merken sie, oh, ein Götze. Mist, der David ist weg. An und für sich jetzt nicht gerade die spektakulärste Geschichte. Ich habe mich nur gefragt, woher hatte der David denn einen Götzen? Hoppla, ich denke, die glauben alle an Gott. Oder nicht? Und im Alten Testament, da geht das eigentlich ständig um irgendwelche Götzen, um irgendwelche Menschen, die das nicht rallen, dass Gott der größte Gott ist, so wie wir es gerade eben gesungen haben, und die dann feststellen, wo man dann feststellt, die beten andere Götzen an. Immer wieder geht es genau um dieses Thema. Erstaunlich, oder? Und dann bin ich ein bisschen offenen Auges durch die Heidelberger Landschaft und Stadtschaft durch und habe dann folgendes Bild gefunden. Wer weiß, wo das ist? Bei Mandy's, genau. Da steht bei Mandy's direkt vor dem Thailänder, vor dem Schnellrestaurant. Da steht ein kleiner Schrein. Da dachte ich auch, guck mal an. Wir sind doch hier alles aufgeklärte Menschen. Habe ich gedacht. Wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, würde da wahrscheinlich keiner sagen, nö, ich bete Gott nicht an, ich habe da meine Götzen zu Hause. So. Die hier waren die noch ohne Räucherstäbchen unterwegs, da war ich sehr dankbar. Ja, weil es riecht immer etwas extrem, wenn ich dann da vorbeilaufe. Und ich rieche dann auch extrem danach, wenn ich da daneben stehe. Ja, ich habe es irgendwo nicht zusammengekriegt. Ich habe gedacht, eigentlich sind wir so aufgeklärte Menschen, wir verorten das vielleicht irgendwo in irgendwelche fremde Länder, wenn wir über Götzen sprechen. Ja gut, die Thailänder, okay, die Indonesier, okay, die Chinesen, jo. Aber wir doch nicht, oder? Ja gut, wir lächeln auch mal nett, wenn der Jürgen Klinsmann bei Bayern München Buddha-Statuen mal hingestellt hat. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der war mal Trainer, ja, und da hat der Buddha-Statuen hingestellt. Die sollten positive Energieflüsse der Mannschaft vermitteln. Da gab es einen Sturm der Entrüstung und eigentlich haben wir eigentlich nur gelacht, oder? Was ist denn da bitte los? Ich habe festgestellt, dass wir, glaube ich, mehr Götzen anbeten, als wir uns das eingestehen. Vielleicht sehen die nicht so aus. Vielleicht sind das nicht diejenigen, wo man so eine Schale Reis vorstellt oder ein Duftstäbchen dazu irgendwie dazu klemmt. Ich glaube aber, dass Götzen in unserem Leben eine größere Rolle spielen, als wir uns das manchmal vorstellen. Früher, da war es so, da hat man der Göttin Hygeia geopfert, um möglichst eine gute Gesundheit zu haben. Heute fährt man an verschiedenen Wellness-Tempeln oder Fitness-Tempeln vorbei mit Arzt- und Apothekeranschluss. Oh, die heißen auch noch Fitness-Tempel. Früher, gut, da haben sich junge Frauen vor allen Dingen vor der Göttin Aphrodite niedergeworfen, um besondere Schönheit zu bekommen. Und heute? Heute sind Frauen, junge Frauen wie alte Frauen, besessen von dem Streben nach Schönheit. Damals opferte man dem Hades, damit man irgendwie Reichtum bekommt. Und heute? Heute ist es der Investmentbanker, den man huldigt, oder? Da bekommt man doch die besten Gewinnaussichten. Götzendienst gibt es auch bei uns in der Gesellschaft. Auch wenn der nicht so aussieht wie hier. Aber Götzendienst hat auch eine absolut zerstörerische Wirkung. Götzen verlangen Blut. Und gerade beim Reichtum kann man das sehen. 2008 war die große Krise und es haben sich reihenweise reiche und mächtige Männer umgebracht. Warum? Weil sie das Fallen der Kurse nicht ertragen konnten. Da wurde ihnen etwas genommen von ihrem Lebensinhalt. Da, wo sie alles hingeopfert haben, an Zeit, an Energie, das fehlte auf einmal. Und wir brauchen gar nicht bis 2008 zurückgehen. Im Moment gibt es ganz viele Selbstmorde von reichen, mächtigen Managern in der Schweiz. Führungspersönlichkeiten. Die gehen in den Freitod. Weil Götzen Blut verlangen. Ich glaube, wir sind umgeben von Göttern. Ich glaube, dass wir ihnen die Tür weiter aufgemacht haben, gerade in unserem reichen Deutschland. Auch wenn unsere Vorstellung mit dem Götzen, mit diesem handbemalten Teil, was man irgendwo mit Gold überzogen irgendwo hingestellt hat, nichts mehr zu tun hat. Das Streben nach Liebe, nach Geld, nach Erfolg, nach Macht oder Sicherheit, das bringt uns genauso in Gefahr wie damals die Menschen in der Bibel. Eine ganz wichtige Person in der Bibel ist Abraham. Und das ist eine Person, die eine besondere Geschichte mit Gott hat. Und er wird auch der Vater des Glaubens genannt. Und der hat eine ganz spannende Geschichte und es lohnt sich, die nachzulesen. Und der wird aus seinem normalen, sicheren Umfeld von Gott herausgerufen, geht als Wandervogel quer durch den Orient und erlebt, dass Gott sich zu ihm stellt. Und er erlebt eine Verheißung, nämlich 20 Jahre lang wartet er auf einen Sohn, auf einen Nachkommen und dann bekommt er den. Da hatten schon alle gelacht, sogar er selber hatte darüber gelacht. Als Rentner bekommt er nochmal einen Sohn. Als Opa eigentlich schon fast. Endlich schenkt Gott ihm einen Sohn nach langen Jahren. Und dann kommt es zu folgender Geschichte. 1. Mose 22. Darum sollte es heute Abend gehen. 1. Mose 22, Verse 1 bis 14. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Einige Zeit danach geschah es. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, denn den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria, auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Am nächsten Tag stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit. Und den Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak, Vater. Ja, mein Sohn. Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Und so gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und er schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham! Ja, erwiderte er, und der Engel rief: Halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafsbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort: Der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Diese Geschichte ist, glaube ich, mit eine der grausamsten Geschichten der Bibel. Und eine der unverständlichsten. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte früher schon einmal gehört habt. Bestimmt einige von euch. Sie steht sogar bei meinem Sohn in seiner Kinderbibel drin. Da habe ich mich schon gefragt, muss ich das jetzt ihm vorlesen? Ist das nicht ein bisschen hart? Der ist 2. Aber sie ist ein bisschen entschärft zum Glück da. Und die Bilder sind auch nicht ganz so real. Aber diese Geschichte, die lässt ganz viel Spielraum für Interpretation. Die Juden, die machen da aus dieser Geschichte, verherrlichen die das Märtyrertum. Die denken, von dieser Geschichte her müssen wir uns voll hingeben. Und von einer anderen Richtung gibt es Menschen, die aus dieser Geschichte die absolut grausamsten Gewalttaten rechtfertigen. Diese Geschichte ist krass. Und sie verwirrt. Dieser Auftrag, den Abraham hier bekommt, der ist einzigartig. Der Martin Luther, der hat sich ganz intensiv mit diesem Text auseinandergesetzt. Und der hat da in seinem Kommentar dann dazu geschrieben, wenn er sich irgendwie mit einer Person aus diesem Gleichnis irgendwie auch nur annähernd vergleichen könnte, sich irgendwie dort reinstellen würde, dann wäre das der Esel. Habe ich auch gedacht, ja, super, der Esel. Aber der Martin Luther hatte ein sehr klares Bild von dieser Geschichte. Der wusste ganz genau, dieser Geschichte kann ich mich gar nicht so richtig nähern. Das passt überhaupt nicht in mein Denken. Das geht überhaupt nicht. Da ist er unfähig, zu dieser Situation auch irgendetwas zu sagen. Und ich habe jetzt Wochen mit dieser Geschichte immer wieder neu verbracht und jedes Mal wieder ist mir ein anderer Aspekt aufgefallen. Und wenn ihr gerade im Moment nicht genau wisst, was ihr in der Bibel lesen wollt, nehmt euch diesen Text und lest ihn mal eine Woche lang, jeden Tag neu. Versucht euch mal diesem Text zu nähern. Ein extrem tiefer Text, wo Gott zu uns spricht. Ist dieser Auftrag, den Abraham hier von Gott bekommt, seinen Sohn zu opfern, ist der wirklich so abwegig? Ich glaube, ja und nein. Ja und nein. Klar wird, Gott ist unberechenbar. Das ist der erste Punkt, den ich euch mitgeben will. Gott ist unberechenbar. Gott irritiert hier und Gott darf irritieren. Dieser Auftrag, der hier ist, der ist einfach absolut verstörend. Wir hätten gern einen Gott, den man kalkulieren kann. Mit dem ich rechnen kann. Ja, Gott ist ein Gott des Schutzes und dem, wo ich mich bergen kann. Ja, das ist Gott. Aber hier zeigt Gott, dass eine völlig andere Facette, die überhaupt nicht in unser schönes, kalkulierbares Denken hineinpasst. Da ist dieses Denken von lieben Gott, der mich irgendwie durchträgt, wenn ich mal ein Problem habe, die zerbricht an dieser Stelle hier. Denn Gott greift hier ganz massiv ins Leben ein. Und wenn Gott sowas seinen Freunden und ja jetzt Abraham wird ja als sein Freund bezeichnet, wenn er das denen zumutet, was brauche ich denn dann noch für einen Feind? Den Satan brauche ich dann auf keinen Fall mehr, weil das reicht mir zutiefst. Diese Situation ist unvorstellbar. Dieser Gott ist absolut unkalkulierbar. Das ist nicht mehr der berechnende Gott, den ich irgendwie einschätzen kann, der für mich da ist, wenn irgendwas passiert. Hauptsache in meinem Leben geht es irgendwie rund und ich bestehe so meine Herausforderungen im Alltag. Das, was Gott hier ist, tut, ist eine absolute Versuchung. Gott treibt Abraham in die Versuchung. Auf die Probe stellt er ihn. Und in dieser Versuchung ist Gott unberechenbar. Denn Gott fordert hier etwas, was absolut nicht sein Stil ist, was eigentlich total nicht sein Ding ist, unglaubwürdig ist. Mich hätte nicht gewundert, hätte der Abraham gesagt, also Gott, damit kann ich nichts anfangen, das habe ich auch noch nie von dir gehört und das passt auch nicht gar nicht zu dem, was du bisher gesagt hast. Und das aus zwei Gründen. Gott verbietet nämlich ganz klar in seiner Bibel das Opfer von Kindern. Das mag für uns jetzt etwas überraschend sein, weil für uns ist es selbstverständlich, dass man Kinder nicht irgendwo opfert. Aber damals, die ganzen Völker um Abraham herum, bei denen war das gang und gäbe, dass man Kinder opferte. Hatte man Bauten, hat man Kinder eingemauert, damit die Götter besänftigt werden. Im Krieg war es so, dass man Gefangene opferte, um die Götter milde zu stimmen. Kriegsgefangene vor allen Dingen. Die eigenen brauchte man noch. Das war gang und gäbe und Gott sagt, ihr in Israel, ihr sollt genau das nicht machen. Ihr sollt euch abheben von den Menschen dort im Umfeld. Ein Gegenpol. Und jetzt so ein Befehl? Da passt doch eins nicht zum anderen. Das ist das eine. Und zum anderen befiehlt hier Gott etwas gegen sein eigenes Wort. Gott befiehlt etwas gegen seine eigene Verheißung, gegen seine Offenbarung. Denn Gott hatte Abraham und Sarah jahrzehntelang auf ihren einzigen Sohn warten lassen. Und dann tut Gott ein Wunder. Denn Sarah war unfruchtbar. Das steht schon ziemlich schnell fest. In 1. Mose 11. Das ist die Einführung. Da wird Sarah zuerst genannt. Direkt wird gesagt, sie war unfruchtbar. Die kann keine Kinder kriegen. Und dann ist Abraham schon 75 und seine Frau nicht wesentlich jünger. Und dann schenkt Gott wirklich einen Sohn und legt ihm das in die Hand. Ein Wunder Gottes. Und was macht er jetzt? Der Befehl steht völlig gegen die Offenbarung. Das eine passt nicht zu dem anderen. Das geht nicht zusammen. Diese Aufforderung ist völliger Irrsinn. Nimm, geh und opfer, das passt nicht zu dem. Da kriegt man eine Krise, eine Glaubenskrise. Vielleicht hat das sogar der eine oder andere hier schon erlebt. Dass Gottes Offenbarung, Gottes Weg, den man irgendwie ganz klar gesehen hatte, dass der überhaupt nicht zu dem passt, was mir gerade begegnet, was Gott mir zumutet. Und man steht da und weiß nicht mehr genau, wie es weitergeht. Man ist völlig zerrissen, weil das eine scheinbar gar nicht zum anderen passt. Da zerreißt es einem das Herz. Das ist eine Glaubenskrise. Dieser Befehl scheint absolut abwegig zu sein. Und auf der anderen Seite ist er es gar nicht. Denn für Abraham war sein Sohn Isaak sein Ein und Alles. Und Gott, der weiß das. Der sagt das sogar in den ersten Versen. Der sagt nicht einfach, nimm deinen Sohn irgendwie, den Isaak, und geh da hoch. Nein, der macht das sehr, sehr persönlich. Er spricht hier Abraham an, wie ein Freund, und sagt, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Der dir ans Herz gewachsen ist. Der dir das Wichtigste überhaupt ist, den solltest du nehmen. Die Liebe von Abraham zu seinem Sohn Isaak, die nahmen schon so etwas an wie Verehrung, wie Anbetung. Sein Sohn war ihm das Wichtigste überhaupt im Leben geworden. Man muss verstehen, was das in der damaligen Kultur heißt, wenn man einen Sohn hatte und sowieso den allerersten Sohn hatte. In unserer individualistischen Gesellschaft, da hat jeder seinen Wert oder seine Identität durch das, was er hat, an Geld zum Beispiel. Oder durch das, was er kann. Oder wie er aussieht. Ja? Wenn ich Geld habe, dann bin ich wer. Wenn ich etwas ganz besonders kann, dann ist die Identität schon sehr, sehr gut. Ja, und wenn ich hübsch aussehe, dann bin ich umschwärmt. Da macht man heutzutage den Wert dran fest. Ja, in der damaligen Gesellschaft war das aber nicht so. Da hat man den Wert festgestellt anhand des Geburtsranges. Der erstgeborene Sohn, das war der wichtigste Sohn überhaupt, denn der sicherte die Zukunft der ganzen Familie. Das war die wichtigste Person in der Familie. Der bekam das Haupterbe. Und das Denken der Menschen damals, das drehte sich nicht nur um den persönlichen Erfolg, sondern die Hauptrolle spielte die Familie. Ohne Familie konnte man nicht existieren. Man dachte immer an die gesamte Familie. Und der erste Sohn, der sicherte die Existenz, die Zukunft. Mit ihm war die Zukunft geboren. Und wenn der starb, dann war das Schlimmste, was passieren konnte. Das ist wie wenn man einem Fußballer die Beine amputiert oder der Geiger seine Hände nicht mehr benutzen kann. Dann war der Ofen aus. Gut, es gab noch einen Zweitgeborenen irgendwo. Aber der Erstgeborene, das war der Wichtige. Und Gott greift da bei diesem geliebten Isaak ein. Der sagt ihm genau das. Geh hin und opfer diesen Sohn. Und Abraham geht los, 3 Tage, zum Berg Moria. Nur mit seinen 2 Knechten und einem Esel und seinem Sohn. Man kann in dieser Geschichte merken, wie schwer es diesem Abraham gefallen sein muss. Die Dialoge sind nicht gerade inhaltsschwer, die da passieren. Der spricht das auch nicht ab mit seiner Frau. Die Legende sagt, dass Isaak seiner Mutter später das erzählt, dass Abraham ihn opfern sollte und sie aufschreit und dann stirbt. Das ist die Legende, die die Juden sich dann erzählen. Das kann ich gut verstehen. Der Mutter bleibt das Herz stehen, wenn sie sowas hört. Nein, das ist wirklich ein schwerer Weg. Man muss sich fragen, woher denn der Abraham diese Kraft hatte, diesen Weg zu gehen. Der Abraham geht hier nicht einfach in den blinden Gehorsam und sagt, naja, Gott hat alles gemacht, also werden wir da auch durchkommen und hinterher ist alles besser als vorher, überhaupt kein Ding. Nein, so viel Entspanntheit ist nicht dabei. Der geht diesen Berg hoch in dem Glauben, dass beide wieder runterkommen. Und genauso sagt er das aus seinen Knechten. Der sagt dir, wir gehen da hoch und wir kommen auch wieder runter. Und im Hebräer 11, Vers 19, da wird über Abraham Folgendes geschrieben. Dort wird gesagt, denn Abraham rechnete fest damit, dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Abraham weiß ganz genau, Gott hat mir seinen Weg mit mir. Gott hat einen Weg mit mir und er hat eine Zukunft. Und zwar mit meinem Sohn, mit genau diesem Sohn. Und wenn er mir das versprochen hat, wird er das einhalten. Wie, weiß ich nicht. Aber es muss so sein, dass er sogar Tote auferwecken kann, wenn er das von mir fordert. Selbst wenn er sagt, geh und opfere deinen Sohn, selbst wenn der tot sein sollte, wird es eine Zukunft geben. Dann gibt es halt die Auferstehung. Und Gott wartet bis zuletzt, bis das Messer in der Hand ist. So eine Herausforderung wollte ich nie bestehen. Dann greift er ein und dann erneuert er seine Zusage. Was hat diese Geschichte mit Götzen zu tun? Es geht hier um Anbetung. geht um Anbetung. Um nichts weniger. Das ist es, was Abraham auch zu seinen Knechten sagt. Der sagt, wir gehen da hoch, um uns niederzuwerfen. Wir gehen da hoch, um uns vor Gott hinzuwerfen, in den Staub zu beugen, anzubeten. Anbeten ist mehr als nur das Singen von Liedern, sich da einfühlen in das, was Gott tut. Nein, es bedeutet sich niederwerfen vor diesem Gott. Es bedeutet, das erste Gebot ernst zu nehmen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das soll im Leben Wirklichkeit werden. Und das soll bei Abraham Wirklichkeit werden. Denn Abraham, der stand genau in dieser Gefahr, seine Hoffnung und seine Zukunft und sein Vertrauen nur noch auf seinen Sohn zu legen und nicht mehr auf den Gott, der alles ihm verheißt und gegeben hat. Der ihm das gegeben hat, was er sich sehnlichst erhoffte. Ja, man kann sogar sagen, Abraham war in der Gefahr, ihn als Götzen zu verehren, als Heilsbringer, als denjenigen, der der Hoffnungsträger ist. Und Gott geht genau daran. Es geht darum, dass sich nichts zwischen Gott und Abraham dazwischen stellen kann. Dass Abraham seine Hoffnung nur noch auf Gott setzt. Und er will ihn genau davor bewahren, vor Götzendienst. Denn Götzendienst hat immer etwas von zerstörerischer Auswirkung. Der Engel am Altar sagt, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, dass du Gott mehr ehrst, dass du Gott liebst und nicht zuerst deinen Sohn. Gottes Furcht hat also nichts mit Angst zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich mich absolut hingebe, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich mir erdenke, mit allem, was ich mir erhoffe. Das ist Gottes Furcht. Hier geht es um Anbetung und Hingabe. Das ist der gleiche Ton, mit dem Jesus später sprechen wird, wenn dieser reiche Jüngling, dieser reiche junge Mann dahin zu ihm kommt und der ihn fragt, wie komme ich denn in den Himmel? Und Jesus ihm sagt, okay, halte alle Gebote und wenn du das alles getan hast, dann verkauf alles, was du hast. Und der Mann sagt, oh Mist, dreht sich traurig um und geht. Ich bin der Herr, dein Gott, dein Retter, der dich gerettet hat aus deiner Not. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und jetzt? Was sollen wir jetzt? Abraham imitieren? Alles von diesem, was wir lieben, irgendwie abschlachten? Von uns wegstoßen? Der Søren Kierkegaard, einer der bekanntesten Theologen, der hat das genau gemacht. Der war nämlich genau in dieser Geschichte drin. Der hat die gelesen und hat gesagt, was soll mir diese Geschichte sagen? Muss ich nicht das Liebste von mir wegstoßen? Und das tut er. Der löst seine Verbindung, seine Verlobung auf. Seine Verlobte schickt er quasi in die Wüste. Und an diesem Ereignis ist er schier zerbrochen. Es geht nicht darum, Abraham zu imitieren, ihn irgendwie nachzumachen. Es geht hier nicht um Selbstkasteiung. Nicht darum, irgendwie aus sich selbst heraus sich Gott zu nähern. Hier geht es um Anbetung. Und die Frage, die sich hier aus diesem Text stellt, ist, was liebst du denn? Hätte dein Leben noch Sinn, wenn du das, was du liebst, nicht mehr hättest? Und wovon träumst du? Denn Götzen beschlagnahmen unsere Fantasie, unsere Träume. Was sind denn deine Tagträume? Wovon träumst du in der Zeit, die du zwischendrin mal hast? Götzen beschlagnahmen nicht nur Träume, die guten, sondern auch die schlechten. Was sind denn bitte deine Albträume? Wovor hast du denn vor allen Dingen Angst? Was bewegt dich dann vor allen Dingen und treibt dich immer wieder neu an? Ist es die Sicherheit, die dir fehlt? Dass alles irgendwie in geregelten Bahnen laufen muss? Träumst du von Sicherheit? Träumst du von viel Geld, von Reichtum? Träumst du davon, endlich mal jemand zu sein, einen großen Namen zu haben oder endlich mal was zu sagen zu haben? Oder träumst du von der einzigartigen, unfassbaren Liebe eines Partners oder einer Partnerin? Hast du Angst vor Krankheiten? Gott sagt, dass er der Einzige ist, der uns frei davon machen kann. Der uns genau das geben kann, damit wir ein erfülltes und angefülltes Leben haben. Gott ist größer als jegliche Götzen. Und hier macht sich auch ein Unterschied deutlich. Denn Götzen versklaven uns, machen uns untertänig. Wir müssen ihnen dienen. Gott dagegen macht frei. Weil er sagt, ich möchte alles für dich erreichen. Während uns Götzen binden, ist Gott derjenige, der uns unabhängig macht. Hans-Peter Reuer, der vor ein paar Wochen tödlich verunglückt ist, der hat in einer seiner Predigten ein Zeugnis erzählt, und zwar von sich selber. Er war jemand, der gerne in die Natur rausgegangen ist und dort mit Gott geredet hat. Und eines Tages war er auch am Spazierengehen durch die Landschaft und hat dort wieder mit Gott gesprochen. Und Gott stellte ihm eine Frage. Und er fragte ihn, bist du bereit, für mich alles aufzugeben? Eine total tiefgehende Frage. Und er sagte, Hans-Peter Reuer sagte, ja, Gott, ich bin bereit, dir alles zu geben. Und dann fragte Gott ihn konkreter. Gott fragte ihn, bist du bereit, deine Arbeitsstelle für mich aufzugeben? Und Hans-Peter Reuer war der Leiter von den Fackelträgern in Österreich. Also eine große Arbeit. Und dann merkte er, wie es natürlich ein bisschen enger um sein Herz wurde. Er sagte, das wird mir schon schwerfallen. Aber Gott, wenn du mir sagst, dass ich das soll, dann will ich das gerne tun. Weil ich dich liebe. Und dann ging er weiter im Spaziergang mit Gott. Und Gott fragte ihn als nächstes, ja, pass mal auf, Hans-Peter. Würdest du auch weiter den Weg mit mir gehen, wenn ich dir deine Gesundheit nehmen würde? Und Hans-Peter Reuer war jemand, der Skifahrer war, Kletterer, Bergsteiger, Paraglider. Und wieder wurde es ziemlich eng um sein Herz. Und so erzählt er das auch. Und er sagt, das fiel mir noch mal schwerer. Aber da sagt er, Gott, du weißt, ich möchte dich lieben. Und wenn du mir das vor die Füße legst, will ich das annehmen. Und er lief weiter mit Gott und Gott fragte ihn ein drittes Mal und fragte ihn, und würdest du den Weg mit mir weitergehen, wenn ich dir deine Familie nehmen würde? Und er beschreibt, wie es ihn richtig schmerzte. Wie ihm das unheimlich viel ausmachte hier, weil er wusste, das wäre mit das Schlimmste in seinem Leben, was er erleben müsste, vor die Wahl gestellt zu sein, da. Vor diese Tatsachen. Und er sagte sich, Gott, das würde mich extrem schmerzen. Lieber würde ich selber sterben, als das zu ertragen. Aber ich möchte den Weg mit dir gehen. Er erzählt, dass es eine tiefe Verzweiflung, eine tiefe Angst in ihm ausgelöst hat. Weil er gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich das will. Gott all das zu geben, was mir so lieb geworden ist, was mir so wichtig geworden ist. Meine Arbeit, meine Gesundheit, meine Hobbys, meine Familie, meine Frau. Das würde ihn unglaublich schmerzen. Und Gott sieht das. Gott sieht das. Und das ist das Dritte. Gott sieht die Verzweiflung. Gott sieht auch dieses Ringen. Das Ringen auch in dir, wenn du um irgendetwas intensiv kämpfst. Und da tritt Gott in den Weg. Und der sorgt vor. So beschreibt es unser Text. Der beschreibt, Gott sorgte vor. Anstelle von seinem Sohn gibt es einen Schafbock, den Gott dorthin gestellt hat. Gott sorgt vor. Eigentlich ist das ein bisschen zu schwach ausgedrückt. Eigentlich heißt dieser Berg, Gott sieht. Jahrhunderte später ist der Berg Moria der Berg, wo Jesus am Kreuz hängt, wenige hundert Meter davon entfernt. Wo Jesus das Holz auf dem Rücken den Berg hochschleppt und dort ans Kreuz genagelt wird, gekreuzigt wird für uns, weil Gott dich sieht. Weil Gott der Retter ist, der dich retten kann. Weil Gott derjenige ist, der dich erfüllen will, dann der dein Leben anfüllen will bis oben hin. Der will, dass er verehrt wird durch dein Leben. Das ist ein Gott, der sieht, der nicht nur deine Vergangenheit sieht, sondern der auch deine Zukunft sieht und alles von dem, was vor dir liegt. Gott ist ein Gott, der sieht. Und wenn du merkst, dass du Götzen in deinem Leben hast, dass du Menschen, Arbeit, Gesundheit oder was auch immer vor Gott gestellt hast, da ist dieses Beispiel, diese Geschichte das beste Beispiel dafür, dass Gott gnädig mit dir umgeht. Dass Gott dich sieht und dass Gott von dir möchte, dass du ihm das gibst. Das verlangt Schmerz. Das ist richtig schmerzhaft. Das ist Verzweiflung. Aber Gott sieht hin. Und Gott sieht vor, sorgt vor. Gott ist derjenige, der dich schon längst gesehen hat in deiner Situation und der für dich vorsorgt, in welche Richtung auch immer. Aus Abraham wird ein Volk. Gott erfüllt seine Zusage. Gott löst diesen Widerspruch zwischen Offenbarung und Befehl völlig auf. In sich selber. Weil Gott derjenige ist, der dich sieht. Der angebetet werden möchte. Der möchte Abraham hier nicht zerbrechen. Nur damit er endlich glaubt. Nein. Er möchte geliebt werden. Verehrt werden von Abraham. Und er möchte verehrt werden und geliebt werden von dir. Dass du gottesfürchtig vor diesem Gott stehst. Alles hinlegst. Was annähernd so wichtig ist wie er. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist die Herausforderung, die Gott uns stellt. Amen.